Papageien in freier Wildbahn. Das ist längst kein Anblick mehr, den es nur in den Tropen zu sehen gibt. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile tausende freilebende Papageien. Aber warum eigentlich? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich vor ein paar Jahren mal in Köln war, Freunde besuchen. Und wie man das mit Besuchern so macht, haben die mich dann da rumgeführt, mir den Dom gezeigt, wir sind am Rhein lang gelaufen. Die haben mir eben die Stadt gezeigt. Und ich erinnere mich genau, wie ich dann in so einen Baum geguckt habe und da einen Papagei hab sitzen sehen, so einen grünen. Und dann noch einen und noch einen, drei Stück, saßen da in der Baumkrone mitten in Köln. Und ich war ziemlich überrascht, aber meine Freunde meinten, nee, das ist schon normal hier, davon gibt's hier viele Exemplare. Und tatsächlich sind's wohl mehr als 1000 Stück inzwischen, sagen Schätzungen. Und das ist nicht nur in Köln so. Mittlerweile gibt's an einigen Orten in Deutschland wildlebende Papageien. Und wo die herkommen und was das für unsere Ökosysteme bedeutet, das hat sich Spektrum der Wissenschaft in der neuen Ausgabe angeschaut. Und darüber wollen wir heute hier im Podcast sprechen mit Spektrum-Redakteur und Biologe Andreas Jahn. Hallo Andreas.
Hallo Marc.
Ja Andreas, was sind das denn erstmal für Vögel gewesen, die ich da in Köln gesehen habe?
Ja, Marc, du hast vollkommen recht. Es handelt sich tatsächlich um Papageien. Also in diesem Fall ist es der asiatische Halsbandsittich. Die kommen normalerweise kommen die in Indien vor, also in Südostasien. Aber sie haben sich hier auch, also in Köln, ausgebreitet. Es gibt sie aber auch zum Beispiel bei uns in Heidelberg. Also wenn du mal nach Heidelberg kommst und du gehst aus dem Hauptbahnhof raus und wenn es gerade mal vielleicht frühmorgens oder spätabends ist, du wirst dir vorkommen wie bei Alfred Hitchcocks Die Vögel. Da sind nämlich die Schlafbäume von den Papageien und es ist ein Heidenlärm, ein Gekreische, also man glaubt es nicht. Es sind massenhaft von diesen Tieren, die da rumfliegen. Also es gibt sie auch bei uns und es ist schon faszinierend, denen zuzuschauen.
Und wie kommen die denn dahin? Also nach Heidelberg oder nach Köln oder sonst wo hier in Deutschland?
Also ganz genau weiß man es tatsächlich nicht. Also man weiß nur, man hat sie 1967 zuerst in Köln beobachtet und zwar im Zoo und im Freigelände. Jetzt könnte man meinen, ja gut, dann sind sie wahrscheinlich aus dem Zoo. Aber der Kölner Zoo, der hatte damals gar keine Halsbandsittiche. Also müssen sie irgendwo anders ausgebüxt sein. Sie waren also gerade in den 60er, 70er Jahren sehr beliebt als Heimvögel. Und es kann natürlich dann eben halt von trägt von Leuten ausgebüxt sein, aber es kann natürlich auch sein, dass sie wurden ja auch gezüchtet in Deutschland, dass sie aus Volieren dann entkommen sind und sich dann ausgebreitet haben. Und es haben sich unabhängig voneinander mehrere Kolonien gebildet, also nicht nur in Köln oder hier bei uns in Heidelberg oder auch in Mannheim, sondern vor allem entlang der Städte des Rheins, aber auch in Hamburg und in Berlin gab es dann plötzlich welche oder auch in Österreich, in Innsbruck und in Wien.
Und warum fühlen die sich hier überhaupt wohl? Das sind doch eigentlich nach meinem Verständnis Tiere, die ja sich in heißeren Gefilden eher wohlfühlen.
Da hast du natürlich vollkommen recht, aber man muss erst mal sehen, Papageien sind ja dafür bekannt, dass sie sehr intelligent sind und es sind vor allem sehr anpassungsfähige Tiere und sie sind soziale Tiere. Man hat das jetzt nicht beim Halsbandsittich, sondern beim Gelbhaugenkakadu, der sich auch in Städten ausbreitet, beobachtet. In Sydney haben Tiere, also Kakadus, gelernt, Mülltonnen zu öffnen. Und das konnten sie an andere Artgenossen weitergeben, das Wissen. Das heißt also, dadurch, dass sie so sozial sind, sind sie natürlich auch sehr anpassungsfähig und sie können eben halt an Artgenossen bestimmte Dinge weitergeben. Vor allem jetzt bei uns im Rhein sind die Winter ja eher mild. Und offensichtlich reicht es, also sie kommen mit diesen Wintern zurecht. In anderen Städten, zum Beispiel in Hamburg und Berlin, gibt es sie mittlerweile nicht mehr, da sind sie ausgestorben. Oder auch in Innsbruck und in Wien sind sie auch ausgestorben. Aber jetzt gerade in den Rheinstädten haben sie überlebt. Aber hier gibt es natürlich auch strenge Winter ab und zu mal. Also man hat beobachtet, dass sie bei Winter von bis minus 14 Grad dennoch überlebt haben. Also sie kommen wohl doch schon damit zurecht, wenn, also bei einem strengen Winter haben sie vor allem Probleme, dass die Füße ihnen abfrieren können. Also das, da geht es ihnen natürlich dann schon schlecht. Aber bei normalen Bedingungen hier kommen sie gerade jetzt hier im Rheinland ganz gut zurecht.
Okay, aber die Temperaturen sind ja das eine. Finden die denn genug zu essen oder wovon ernähren die sich überhaupt?
Sie fressen im Grunde genommen alles. Und das ist natürlich das, was ihnen zugutekommt. Klar, man weiß, dass Papageien sind, kennt man ja von Wellensittichen, vor allem Hirse ist so deren Nahrung oder Sonnenblumenkerne. Aber sie sind ausgesprochene Generalisten. Sie können Knospen, Blüten, Früchte, Triebe von ganz vielen Gewächsen bei uns fressen. Also man hat es mal gezählt, es sind mindestens 85 Gehölzarten, die sie verwerten können. Wobei es in unseren Parks ja auch exotische Gewächse gibt und davon profitieren sie halt auch.
Und der Grund, warum die sich so gut ausbreiten, oder ein weiterer Grund, ist auch noch die Fortpflanzung, schreibt ihr in eurem Artikel. Was ist denn da besonders?
Also die Papageien, also der Halsbandsittich, sind Höhlenbrüter und da finden sie gerade in unseren Parks gute Bedingungen. Da stehen ja oft Platanen und das sind ja große Bäume mit Höhlen, die da schon natürlich da sind und da können sie halt brüten oder auch Spechthöhlen. Sie können verlassene Spechthöhlen nutzen. Die Spechte sind zwar natürlich jetzt kleiner als so ein Papagei, aber sie haben halt einen sehr kräftigen Schnabel und können damit die Höhlen erweitern und finden so einen noch entsprechenden Brutplatz oder auch in Hausfassaden. Selbst da brüten sie.
Also gar nicht so schlechte Bedingungen für Papageien dann hier in Deutschland, zumindest in einigen Gebieten, in denen es ein bisschen wärmer ist. Wie haben sich denn die Bestände dann in den letzten Jahren entwickelt?
Du hattest ja schon eingangs gesagt, dass es in Köln gibt es ungefähr 1000 Stück. In Wiesbaden hat man beobachtet, dass aus einem einzigen Brutpaar sind mittlerweile mehr als 4000 Exemplare, die da leben. Man schätzt, dass in Deutschland mehr als 20.000 Halsbandsittiche leben. Und sie gibt es aber nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Spanien, Italien, Großbritannien, in ganz Europa ungefähr 100.000 Stück.
In Europa?
In Europa. Mhm.
Wenn ich jetzt so überlege und dran denke, wie sich das Klima entwickelt und dass es bei uns wärmer wird und so, dann würde ich ja fast denken, das wird so weitergehen, oder? Also es haben auch, hast du schon erzählt, auch andere Papageienarten ja geschafft schon, die Großstädte Europas dann zu erobern und diese Entwicklung wird sich dann vermutlich fortsetzen, oder?
Da hast du natürlich vollkommen recht. Also man hat mittlerweile auch beobachtet, dass auch in Osteuropa sich Kolonien gründen und in Osteuropa sind die Winter ja wesentlich strenger als bei uns. Aber da macht sich der Klimawandel natürlich auch bemerkbar, dass die Ausbreitungsgebiete sich immer mehr vergrößern. Und auch wie du sagtest, es ist halt nicht nur der Halsbandsittich. Es gibt den großen Alexandersittich, das ist sozusagen der große Bruder vom Halsbandsittich. Da gibt es in Deutschland mittlerweile auch schon mehr als 2000 Exemplare. Es sind natürlich jetzt längst nicht so viele wie vom Halsbandsittich. Aber auch er findet offensichtlich hier Bedingungen, mit denen er zurechtkommt.
Und dann gibt es noch eine Art, die beschreibt ihr auch. Und ich fand die Geschichte sehr interessant, auch ein bisschen traurig. Der Carolinersittich, der wäre vielleicht der erste Pionier an Papageienarten in Deutschland gewesen, der sich hier hätte ausbreiten können, schon ein gutes Stück vor den anderen. Aber dazu kam es nicht. Vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen.
Ja, der Carolinersittich war ein Papagei, der in Nordamerika heimisch war, also im Osten der USA, kam so von Florida bis Texas in den Staaten der USA vor, galt aber als Ernteschädling und deswegen wurde er im 19. Jahrhundert aktiv bejagt und geschossen. Und was dem Carolinersittich zum Verhängnis wurde, war seine soziale Ader, so traurig es klingt. Es ist nämlich so, wenn dann Sittiche von Bäumen heruntergeschossen worden sind, kamen Artgenossen heruntergeflogen, setzt auf den Boden, die wollten ihren Artgenossen helfen. Und das war natürlich dann, sind sie ja direkt vor die Flinte geflogen und damit war es ein leichtes, sämtliche Carolinersittiche abzuschießen. Und so dauerte es nicht lange, dass es immer weniger wurden. Der letzte Carolinersittich, der lebte 1918 im Zoo von Cincinnati und seit 1939 gilt die Art offiziell als ausgestorben. Aber wie du schon sagtest, hätte es beinahe auch in Deutschland welche gegeben. Gut, in Deutschland war er natürlich nicht heimisch, im Gegensatz zu Nordamerika. Aber im 19. Jahrhundert konnte man die Vögel kaufen. Und das hat Hans Freiherr von Berlepsch, das war ein Ornithologe des 19. Jahrhunderts, der hat sich ein Carolinersittich-Pärchen gekauft und hat die Vögel dann in seinem Garten freigelassen. Und die haben sich dann vermehrt auf ungefähr 20 Stück und sind dann auch in die nähere Umgebung ausgeflogen. Dann hatte er aber plötzlich seine Vögel nicht mehr gesehen, hat sich natürlich gefragt, wo sind sie denn? Und die Erklärung war, wie in Amerika hat ein Kneipenwirt, hat sie von einer Linde heruntergeschossen und die Vögel kamen dann auf den Boden geflogen, wollten ihren Artgenossen helfen und damit waren dann ganz schnell alle Vögel abgeschossen. Und deswegen gibt es bei uns keine Carolinersittiche, wie auch in Nordamerika nicht.
Traurige Geschichte, Andreas.
Ja.
Ist es denn so, dass wir haben ja jetzt schon ein paar Generationen dieser Vögel dann auch seit den späten 60er, 70er Jahren. Unterscheiden die sich schon von ihren Wildnisartgenossen, sag ich mal? Also kann man die Stadtpapageien irgendwie unterscheiden?
Ja, unser Autor Michael Braun hat das tatsächlich untersucht und es gibt schon Unterschiede. Also einerseits haben die Sittiche, die hier bei uns in den Städten vorkommen, einen kräftigeren Schnabel als ihre Artgenossen in Indien. Das kann man erklären mit eben halt doch eine andere Ernährung. Sie müssen sich ja von anderen Dingen ernähren und da brauchen sie halt einen kräftigeren Schnabel. Die Flügel sind länger geworden und vor allem die Tiere sind auch etwas größer geworden. Das lässt sich relativ leicht erklären. Es gibt in der Biologie die Bergmannsche Klimaregel. Da steckt eigentlich nur Physik dahinter, die besagt, dass Tiere in kälteren Gebieten dazu neigen, eher größer zu sein, einfach weil dann die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen kleiner ist. Das heißt, die Tiere kühlen nicht so schnell aus. Das kennt man von Pinguinen. Die größten Arten leben in der Antarktis. Und je weiter du dich von der Antarktis entfernt Richtung Äquator, desto kleiner werden die Pinguinarten, weil dann die Oberfläche dann im Verhältnis größer wird und dadurch können sie auch wieder mehr Wärme abgeben. Und genau das passiert offensichtlich auch bei unseren Halsbandsittichen, weil es ja kälter ist als in Indien, neigen die Tiere schon jetzt dazu, dass sie eher ein bisschen größer werden.
Und der Michael Braun, den du gerade angesprochen hast, der ist promovierter Biologe am Institut für Pharmazie und molekulare Biotechnologie bei euch in Heidelberg an der Uni. Und er ist so der Experte, kann man sagen, für Halsbandsittiche in Deutschland. Und er hat sich auch damit befasst, welche Schäden die Tiere womöglich anrichten. Was hat er denn rausgefunden?
Ja, es fing tatsächlich für Michael Braun, fängt deswegen an, sich mit den Halsbandsittichen zu beschäftigen, weil er halt gebeten wurde, sich anzuschauen, was die Tiere an den Hausfassaden macht. Hatte ich ja kurz erwähnt, gerade wenn Fassaden, wenn es da so Isolierplatten gibt, können, da brüten auch schon mal Spechte und diese Spechthöhlen können die Papageien mit ihrem kräftigen Schnabel erweitern und richtig große Löcher bauen und damit bauen sie dann halt ihre Bruthöhlen und das macht natürlich die Fassaden kaputt. Also das mögen die Hausbesitzer gar nicht gerne und deswegen versucht man da natürlich dagegen anzugehen. Man kann es halt versuchen, indem man ihnen dann Brutkästen anbietet, wo dann die Sittiche brüten können und dann nicht in den Fassaden brüten, aber wir konnten das zum Beispiel auch bei uns im Verlag, also unser altes Verlagsgebäude lag direkt am Neckar und gerade am Neckar gibt es sehr viele von diesen Halsbandsittichen und da konnte man auch jeden Morgen sehen, wie die Sittiche ihre Löcher bohrten. Es rieselt dann tatsächlich der Styropor wie Schnee runter und die Vögel fühlen sich da ausgesprochen wohl und das mögen die Hausbesitzer verständlicherweise natürlich nicht so gerne.
Wir hatten hier neulich im Podcast eine Folge zu invasiven Arten. Da haben wir relativ lange darüber gesprochen, wie die sich ausbreiten und dass es davon mittlerweile auch relativ viele in Deutschland und in Europa gibt. Und von dem, was du so erzählt hast, müsste man ja eigentlich sagen, Papageien sind auch eine, oder?
Da hast du im Prinzip natürlich recht. Allerdings in der Europäischen Union gelten sie noch nicht als invasive Art. Was da liegt, dass die Populationen doch meist auf die Städte beschränkt bleiben, hatte ich ja gesagt, gerade in den Rheinstädten, wo sie sich wohlfühlen, und dann weiter auf dem Land gibt es sie weniger. Das ist zum Beispiel in Indien ganz anders, in ihrer ursprünglichen Heimat. Da gelten sie als Ernteschädling. Hier beschränken sie sich auf einzelne isolierte Populationen und sie scheinen sich da dann nicht weiter auszubreiten. Und zumindest in Deutschland, soweit es auch Michael Braun untersucht hat, halten sich da die Beeinflussungen auch auf andere Arten in Grenzen.
Aber es gibt auch Leute, die das anders sehen und das habt ihr auf spektrum.de dann auch mit abgebildet. Da gibt es nämlich dann auch noch einen Artikel dazu, der ja zu einem bisschen besorgteren Einschätzung kommt. Wie lautet die denn?
Genau, also den Halsbandsittich gibt es halt auch in Italien und in Spanien und auch in Großbritannien. Also gerade in Italien und Spanien hat er natürlich auch bessere Bedingungen klimatisch. Da hat man halt beobachtet, dass sie zu Eulenarten konkurrieren. Also zum Beispiel eine bedrohte Eulenart ist die Zwergohreule. Und wenn da die Brutplätze natürlich den Eulen fehlen, weil da ein Papagei drin sitzt, dann hat die Art ein Problem. In Spanien konkurrieren sie mit Fledermäusen, also vor allem mit dem Riesenarmsegler. Das ist auch eine bedrohte Fledermausart. Und das hat man gerade in einem Park in Sevilla beobachtet, dass dann die Fledermausbestände abnehmen, soweit die Halsbandsittichbestände zunehmen. Und in Spanien gibt's halt nicht nur den Halsbandsittich, sondern vor allem auch den Mönchsittich, der sich da sehr weit verbreitet hat. Und der Mönchsittich fliegt auch aufs Land, möchte ich mal sagen. Und da ist er natürlich auch ein Ernteschädling. Also es gibt da schon tatsächlich durchaus Auswirkungen. Und insofern sehen andere Biologen die Ausbreitung von Papageien bei uns in Europa durchaus kritischer.
Und dann, wenn man das so sieht, ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun oder was wird vielleicht bereits getan? Ist vielleicht nicht so einfach, ne?
Das ist in der Tat nicht so einfach. Also man kann sie natürlich schlichtweg abschießen. Das wird auch teilweise gemacht. Das nennt sich dann Bestandsregulierung. Aber kannst du dir mal vorstellen, was passiert, wenn man jetzt hier plötzlich anfangen würde, bei uns in den Städten auf Papageien zu schießen? Man schafft es ja noch nicht mal, die Taubenpopulationen in den Griff zu bekommen. Aber wenn man auf einen süßen Papagei, also der Papagei erfüllt also in perfekter Form das Kindchenschema, große Augen, die einen anschauen, ein weicher Körper, sind halt einfach faszinierende, süße Tiere. Und das kannst du in der Bevölkerung nicht durchsetzen, dass auf Papageien dann geschossen wird. Der Autor von unserem Begleitartikel hatte dann das so schön formuliert: Schlangen zu töten ist völlig okay, aber ein Papagei zu töten, das geht gar nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Ich denke aber grundsätzlich, wenn sich eine Art bei uns ausgebreitet hat, ist es eigentlich immer schwierig bis fast unmöglich, sie wieder loszuwerden. Wir müssen uns mit Neubürgern wie auch mit den Papageien letztendlich arrangieren.
Also werden wir uns an die Papageien in unseren Städten, zumindest in den wärmeren Städten, wahrscheinlich gewöhnen müssen. Ist ja auch teilweise ein ganz schöner Anblick, wenn es jetzt nicht ist wie bei euch am Hauptbahnhof, was du beschrieben hast und man von dem Gekrächze da quasi immer umgetrieben wird. Okay, auf spektrum.de und im Spektrum-Magazin gibt es die beiden hier erwähnten und besprochenen Artikel nochmal zum Nachlesen. Das Spektrum-Magazin findet ihr natürlich wie immer im Zeitschriftenhandel oder online. Andreas, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es wie immer eine neue Folge vom Spektrum-Podcast, dann am Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.